kurz vorher, dass wir heute, was haben wir für ein Datum? Heute ist der 12. Ah, ja. Ach, hallo. Da. Habt ihr Sophie Bescheid gesagt?
Was war heute der 5. Genau.
Ja, super, danke. Wir haben schon ein Wohnmobil daraus vorgelesen. Das ist das ideale Buch für ein Wohnmobil auch. Ja, also, Wolf. 5. Dezember, guten Morgen. Heute geht es weiter, gestern Steckel und Nadasch. Braucht die Kunst neue Waffen? Nadasch sagt nein. Völlig lächerlicher Ansatz und so weiter. Dann war aber irgendwann auch gar nicht mehr klar, wo dieses Thema herkam. Denn eigentlich war es ja das Thema, die Kunst ist aufgebrochen. Und würde sagen, dass wir heute mal vielleicht einen viel sportiveren Ansatz finden könnten. Heute war zum Brock da und dann werden wir jetzt hier den Vortrag hören und nachher miteinander vielleicht auch wieder wie gestern oder zwischendurch auch diskutieren, je nachdem, wo da Platz ist. Und wenn es also was zu malen gibt, ist die Tafel da. Wir haben aber auch die Möglichkeit von Videoprojektion. Wenn es denn irgendwas gibt in der Richtung, können wir das auch machen. Das Mikrofon wollte ich noch mal kurz bitten drum, wenn jemand was sagen will, dass wir dann wirklich ganz schnell losrasen und gucken, dass derjenige das Mikrofon bekommt. Welches ist es denn da? Genau. Und Traumfabrik Kommunismus sehe ich hier. Und morgen ist Nikolaus. Hat Hermann nochmal darauf hingewiesen, dass wir also uns da auch ein bisschen drauf. Bitte?
Heute Schule putzen und rausstellen.
Gut, ja, alles klar. Also los geht's. Bad zum Brock. Ja, herzlich willkommen, Bad zum Brock. Ist der Karl da?
Achso, da ist der Karl.
Na gut, dann. Karl schwitzt gern. Nee, gut, lass das jetzt nicht. Ja. Mach das kurz zurück, sag's ihm hinterher. Ich wollte nämlich zunächst einmal etwas richtig stellen, was der Karl bei seinen Auftritten bei uns im Malkasten in Düsseldorf in Gang gesetzt hat. Es ist nicht so gewesen, dass ich damals die Vaterschaft Christoph geleugnet habe, sondern mich, wie alle anderen auch, gefragt habe, ob ich es verantworten kann, so ein Kind großzuziehen und dann überlegt habe, auf welche Weise man dem Kind die besten Lebenschancen geben könnte. Wir lebten ja in mehr oder weniger in einem Müllcontainer und im Dreck und haben dann über Mülheimer Verwandte von Werner Negles und Doro O. eben ein Apothekerpaar ausgekundschaftet. Damals galten Apotheken als die Banken der sozialen Aktivitäten und wir glaubten, dass die eben dem zu erwartenden und dann schließlich geborenen Jungen eine gute Lebenschance bieten können. Es war anders, Karl, du hast es ja in die Welt gesetzt, ich muss noch mal sagen, es ist der tote Arm, der Hur. Und das ist die Legische Fabrik, wo Doro Großvater die Produktionsstätten eingerichtet hat und hier ist das Legische Archiv. Christopher ist bereits im, also der später Christopher genannte, ist bereits im Archiv abgelegt gewesen, denn der Geburtsvorgang wurde ja als Ablage in den Dokumentationszentren vorgestellt. Und hier an dieser Stelle hatten wir vorgesehen, das ist der Mülheimer Stadtkern hier, das ist die berühmte Promenade, hatten wir vorgesehen, dass die Konfrontation dieses auserwählten Paares, Apothekerpaares, mit dem Findling vonstatten gehen sollten. Nun mussten wir ja dafür sorgen, dass dieser plötzliche Akt des Gewahrwerdens von etwas dort in historischen Erzählungszusammenhängen stehen kann. Denn sonst weiß man nicht, was da geschieht. Man sieht öfter mal auf dem Wasser irgendwas treiben. Erst wenn man zum Beispiel an die Geschichte, die Biografie von Moses denkt und dann vielleicht Übertragungsmuster gewählt hat, merkt man plötzlich, dass man genau hingucken muss, wenn auf dem Wasser etwas Größeres treibt. Sie können sich vorstellen, wie schwierig das war. Wir hatten damals eben dieses Sechseck als Grundfläche für dieses Hydroplan gewählt, auf dem dann das frisch geborene und in Akten dokumentierte Kind trieb. Also größer als das war das nicht. Das darf ich dir überreichen als Andenken. Ich habe es immer behalten.
Danke.
Ich komme so schräg. Das ist die Plattform deines Lebens.
Danke.
Und ich kann sie auch dir noch signieren und
ja,
den Büttner noch mit bitten zu signieren. Der hat das nämlich geschneidert.
Ja.
Wir mussten dann auf dieses Ding hinterher verzichten, weil es zu schwer war. Als Hydroplan wurde anders konstruiert. Also wie auch immer. Wie war es möglich, die hier auf der Promenade spazieren geführten Apotheker darauf aufmerksam zu machen, dass sie jetzt in dieser Stunde mit besonderer Aufmerksamkeit aufs Wasser gucken sollten? Und dazu kam es dann, als wir dieses Hydroplan in einer auffälligen Weise mit Christoph drin treibend, er hieß ja damals noch nicht Christoph, ins Wasser setzten. Und zwar stehen hier, wenn Sie hingehen am Mühlheimsee, stehen hier große Büsche. Und dahinter hat der Büttner gesessen, hat das Ding losgeschickt, das Hydroplan trieb dann und mit dem Wind und Wellen trieb dann hier auf diese Promenade zu. Und die Kunst der Inszenierung dieses Spaziergangs bestand darin, das Ehepaar genau zu dem Augenblick hier ankommen zu lassen, in dem dieses Hydroplan mit dem archivierten Kind, Jungkörper, die Zellagglomeration war es damals eigentlich. Ja, auftrat. Und zwar haben wir das dann geschickterweise so gemacht, dass wir hier ein großes Display in Gestalt eines Stammbaumes aufgestellt hatten und einen Hinweis auf den Stammbaum Mose gegeben haben. Es war sehr spannend, das überhaupt als fiktive Archäologie zu betreiben, sodass das Paar, mit dem man hier spazieren ging, unser Regisseur war ja der Winfried, der inszenierte den Spaziergang dieser beiden, ja, so dass sie dann dort und dorthin sahen und etwas assoziierten. Also hier zum Beispiel Mose, dann umgedreht wurden, wie ein Regisseur das eben ganz eleganterweise machen kann, aufs offene, tote Meer der Ruhr hinausgelenkt wurden und dann plötzlich mit Erstaunen wahrnahmen, du guck mal, was ist denn da kam, was ist denn das? Und dann stieg er so an das Ufer, fischte dann in diesem Grasgestrüpp herum und entdeckte tatsächlich, dass da, also so war das Karl und nicht wie du behauptet hast, dass wir aus Asozialität einfach das frisch geborene Kind weggeschmissen hätten und dann in Mülheim in den Müll ausgesetzt haben. So ist es nicht gewesen. Der Name Christophorus ist ja nur deswegen zustande gekommen, weil dieser Christophorein, Forein ist Tragen, also dieses den Christträger, ja, dieser Riesenmann, der durch die Wasser wandert, den Christ auf den Schultern, weil unser Aquiplan eben als Christträger bezeichnet war und deswegen bekam dann der Getragene den Namen Christopher. Und das ist von den beiden auch immer akzeptiert worden im Blick auf die Biografie. Das Schöne ist, dass von hier aus Werner Nekes die ganze Aktion mit seiner Kamera begleitet hat und noch heute dieses Dokument beim Besuch der Fabrik jeweils vorführt. Das ist eine Archivfabrik, also wird Material produziert, das sofort in Kellern archiviert wird, in tieferen Schichten dieser Keller. Auch seine gesamte Sammlung, die jetzt ausgestellt ist im Museum Ludwig in Köln, ist in diesem selben Archiv. Also Material ist ja produziert, um es gleich archivarisch einzulagern, weil es ja...
Unentwickelt.
Ja, es ist schon entwickelt und es ist auch kopiert, es ist auch digitalisiert, aber es ist auf Adressaten in der Zukunft ausgerichtet. Ja, er produziert ja nur auf die Nachkommen in der Zukunft. Und die Frage, deswegen bin ich ja da reingekommen, ist, wie muss ein heutiges Material aussehen, damit in Zukunft es überhaupt von Nachlebenden wahrgenommen werden kann oder verstanden werden kann. Und Nekes hatte mich ja kennengelernt auf der Konferenz der amerikanischen Regierung für die Aufbereitung der Endlagerstätten. Denn wir haben ja in Wuppertal eine Beschreibung dieser Endlagerstätten vorgenommen unter dem Aspekt der Erzwingung kultureller Dauer. Wir hatten so einen Vergleich gemacht, also ägyptische Dynastien 4000 Jahre, Rom 1200 Jahre, Konstantinopel 1000 Jahre, 1000-jähriger Reich 12 Jahre, war nicht sehr bedeutsam. Wir hatten so eine Hierarchie der Orientierung der Aktivitäten der Menschen auf kulturelle Dauer hingemacht und dabei gesagt, was ist schon die Garantie von kultureller Dauer durch Annahme eines monotheistischen Gottes oder gar von Göttern und Geistern im Bezug auf etwa den Gott, den wir jetzt aus dem Müll kreieren, nämlich aus dem strahlenden Müll. Denn der strahlende Müll erzwingt ja, dass wir alle unsere Aktivitäten auf Jahrtausende hin begleiten, 15.000 Jahre Halbwertzeit für relativ schwach strahlenden Müll. Das bedeutet, dass also alle unsere kulturellen Aktivitäten unter dem Druck der Ewigkeitsannahmen stehen oder die Ewigkeitsannahme erzwingen. Dass alles, was wir tun, sozusagen 15.000 Jahre präsent bleiben muss, damit Menschen geschützt sind vor dem Zugriff. Das ist in diesem Archivkeller hier geschehen. Da ist also auch die heutige Inszenierung von Gott und Müll noch zu betrachten. So hieß das ja. Du warst eben eins dieser Partikel der Göttlichkeit, die aus dem strahlenden Müll kam. Und wenn du jetzt bei Nekes im Keller dir das angucken kannst, musst du die Perspektive eines Zukunftsmenschen annehmen. Und das ist eben sehr spannend, weil Nekes sein Publikum nur einlässt, wenn es in der Lage ist, ihm eine Blickperspektive, eine Urteilsperspektive zu bieten, die aus der Zukunft kommt. Ja, er stellt sozusagen darauf ein, welche Fragestellungen man in Zukunft haben könnte. Und die produziert man dann und dann kann man sich aus diesem 15.000 Jahres Ewigkeitshorizont ein Partikelchen, eben in diesem Fall das deiner Vermittlung an die Eltern, Findelkind Biografie, ansehen. Ja, also das war nur zur Richtungsstellung, Karl, nicht, dass du immer weiter verbreitest, wir hätten aus asozialen Motiven heraus damals so gehandelt. Es ging eigentlich um die Ermöglichung einer Biografie für einen neuen Menschen durch die Inszenierung der Konfrontation dieses Menschen mit einer zukünftigen Gesellschaft, in der er aufwachsen sollte, Gestalt dieses Apotheker-Ehepaares. Die Leistung bestand eigentlich darin, deren Leben jetzt so zu inszenieren, dass sie am richtigen Zeitpunkt, an der richtigen Stelle, an der Uferpromenade der Totenruhe, das ist ja sehr wichtig, Leute, die in der Lokalität bewandert sind, wissen, was das für eine Bewandtnis hat mit der Totenruhe, also diese Begegnung dann zu ermöglichen und von vornherein zu sagen, es besteht jetzt, wie für jedermann seit 100 Jahren, die Verpflichtung zur Entfaltung einer solchen Biografie. Das Inszenierungselement, das wir im Alter sagen, aus der Tradition der Bühne herausholen, ist ja eigentlich nichts anderes als dieses Zuschneiden aktueller Lebensäußerungen auf einen Zusammenhang, den wir normalerweise als Biografie definieren. Aber herkömmlich kommen ja unsere Biografien aus dem Leben, das hinter uns liegt. Voreltern, Vorfahren, eigene Geburt, Kindheit etc. Und so entwickelt sich eine Biografie und man erzählt eigentlich immer das, was hinter einem liegt. In diesem Zusammenhang ist die Biografiepflichtigkeit auch übrigens in dem industriellen Verwertungszusammenhang ist die Biografie immer auf die Entwicklung eines Versprechens gegenüber der Zukunft wichtig. Also wenn ich mich heute um eine Stelle bewerbe, beispielsweise hier in der Dramaturgie, dann wollen die nicht wissen, was ich bisher gemacht habe, sondern sie wollen abschätzen können, was wohl in Zukunft zu tun in der Lage wäre, welche Potenzen ich hätte, welche Verpflichtungen ich eingehe. Und dieser Bunkerentwurf der Biografie zu einer Verpflichtung auf die Zukunft statt zu einer Wiederholung der Vergangenheit ist ein Kernstück der theatralischen Techniken im Alter, also was im Alter, was für den Bewerber in der Industrie gilt, bin so und so alt, verspreche das und das zu können, habe die und die Voraussetzungen, dieses Können tatsächlich zu erfüllen. Das ist ja das, was wir bei den inszenierten Gestalten auf den Bühnen eigentlich sehen und erfahren wollen, vor allem auf uns selbst hin. Also sozusagen zu sichern, dass man in Zukunft überhaupt noch vorkommt. Wie macht man eigentlich das? Man kann es darauf verlassen, dass die Zeit kontinuierlich verläuft und da man schon 20 Jahre, 30 Jahre hinter sich gebracht hat, wird man auch wahrscheinlich noch die nächsten 10 oder 20 erfüllen können. Aber das ist eigentlich eine schwache Perspektive. Wie man in Zukunft vorkommt, das hängt ja eigentlich davon ab, welchen Entwurf man von sich selbst entwickelt. Also unter welchem Gesichtspunkt dieser Entwurf eigentlich zustande kommt. Die FAZ hat jetzt gerade in einer Übernahme einer unserer alten Titel erzählen, lebe, um davon zu erzählen, für die Biografie eines berühmten Autors die Direktive gegeben. Es geht eigentlich darum, von vornherein sein Leben so zu planen, dass es dann retrospektiv als ein biografischer Zusammenhang darstellbar oder erzählbar wird. Ja? Also ich lebe, um hinterher etwas für eine Erzählung zu bieten, aber die wichtige Position ist, von jetzt in die Zukunft hinein so zu leben, dass das Leben erzählenswürdig, ereignisreich, interessant oder wie auch immer wird. Also dieser Biografienwurf in die Zukunft des Lebens, man verwandelt sich eigentlich in einen Gegenstand des Interesses anderer und das äußert sich daran, dass sie anfangen, Gerüchte zu verbreiten, wie Karl eben über uns damals in Mülheim. Und zwar bei dem Lebensentwurf, den ich also denke, auch schon vor 100 Jahren war es so, dass man tatsächlich oder auch noch bei mir zu Hause sagt, du wirst jetzt Apotheker. Dann sollst du das unterschreiben, dann wirst du angemeldet, das hat alles Papa ausgefüllt und dann wird man auch Apotheker. Somit ist die Biografie ja von zu Hause aus vorgegeben, man wiederholt das dann nochmal und verfeinert vielleicht. Ja? Noch weiter davor, als es noch keine Universitäten gab, war aber schon vielleicht mit 3 Jahren schon klar, der Junge wird mal der neue Papa, also wird in die Fußstapfen des Papas treten. Jetzt in der Zeit, wo eben alles auseinanderbricht, und das ist auch eine Frage des Atheismus, jetzt wo alles eben in dieser Planung, ich werde eine New Economy Sache starten, ein Startup Unternehmen, es wird ein Triumph, wir gehen an die Börse, wir werden explodieren, wir werden fusionieren, wir werden feindliche Übernahmen machen, die ganze Welt gehört uns und dann bauen wir noch eine zweite dazu, die auch wieder Schatten spendet, der ersten, wie so ein Planetarium aus der eigenen Bahn geboren und so weiter. Da gibt es aber jetzt gerade den Einbruch und im Atheismus wäre jetzt die Frage, ob man, da man ja spürt, ich mit 42 oder andere eben mit 37 oder sogar mit 17, dass sie jetzt eigentlich gar keine Biografie mehr bauen können, dass sie dann immer in einem Ausbruch plötzlich sagen, jetzt will ich alles nachholen, damit man sich an eine Stelle in meinem Leben erinnert. Das heißt eben der Flug ins Hochhaus oder eben den Kofferraum ausbauen, um dann von dort aus zu schießen und nachts auf dem Raststätte nach 20 Toten erwischt zu werden, dann weiß man wenigstens, das hat der gemacht. Alles andere ist gar nicht mehr herstellbar, ist gar kein Punkt. Das wäre also die Frage, ist das so vielleicht eine Perspektive für uns alle, die wir wissen, dass wir das nicht erreichen können, was wir uns als Lebensbiografie vorgesehen haben? Was kann der Atheismus da vielleicht für, was hat der vielleicht für Möglichkeiten? Also nur eine Zwischenfrage. Das könnte so sein. Was die Affäre beschreibt, ist ja etwas so zu leben, dass möglichst viele Leute sich darauf erzählen beziehen. Das ist sicherlich beim 11. September 2001 auch gelungen. Also, nur ist das noch keine Biografie.
Das heißt dann nicht mehr leben und davon zu erzählen, was ja also wirklich eine große Tradition hat, auch in primitiven Kulturen. Sondern es heißt, sterben, dass andere davon erzählen. Richtig. Aber das ist der Einstieg in eine Metaphysik, über die wir mal reden mussten, ob die überhaupt noch aktuell ist.
Aber das ist doch die Begründung des Interesses an der Erzählung. Ist sie glaubwürdig? Dass jemand sich selber opfert, ist ja nur der Erhöhung seiner Glaubwürdigkeit im Anspruch auf dieses Erzählmaterial geschuldet. Märtyrer opfern sich ausschließlich selbst, um den modernen Anforderungen zu genügen, immer als Ursachenurheber in seiner eigenen Aussagen vorzukommen. Moderne wissenschaftlich-künstlerische Arbeit beginnt, wo der Urheber, also Künstler, Wissenschaftler oder der Alltagsmensch, selber unter das Diktum, das er gegen andere verhängt, Urteile beispielsweise, moralische oder sonstige, auch für sich selber gelten lässt. In dem Augenblick, in dem jemand selber zum Gegenstand seiner eigenen Urteile über die Welt wird, ist er modern. Es ergibt dann bestimmte Sprachformen wie eben Selbstbezüglichkeit, Selbstreferenzialität und dergleichen mehr. Der Märtyrer erfüllt die natürlich im höchsten Maße, denn er wird ja zum Gegenstand seiner eigenen Aussage über die Begründung der Autorität, der Autorschaft einer solchen Erzählung, indem er mit seinem Tode die Erfüllung eben dieser Vorgabe erreicht. Ja, er radikalisiert sozusagen den modernen Aspekt, werde selber zum Gegenstand deiner Aussage. Erzähl nicht immer darüber, was für Faschisten die anderen seien. Er sagt nicht immer, wie inhuman alle anderen seien, wie antidemokratisch, blöd, geizig, reich die anderen seien. Wenn du etwas über Faschismus, Inhumanität, Antidemokratie sagen willst, dann musst du von dir reden. Denn nur dann ist es überhaupt glaubwürdig. Ansonsten ist es eine Attitüde, die du Funktionärshaltung oder wie auch immer bezahlt als Propaganda der Werbeagenturen beliebig reproduzieren kannst. Und das ist eben beim Märtyrer nicht der Fall. Er bekundet von vornherein, ich falle selbst unter das Diktum, das ich über die Welt verhänge. Hier zum Beispiel als Erzwingung von Dauer- und Ewigkeitsstrategien. Also sozusagen die Gott- und Müll-Vorgabe tatsächlich ins Bewusstsein zu bringen. 15.000 Jahre werden wir vor diesem Monument stehen, wir werden es hüten müssen, wir werden es lesen müssen, wir werden es bewahren müssen, bewachen müssen, wir werden andere Menschen davor bewahren müssen, in den Sog dieses Ereignisses der Verstrahlung des Lebens unter Ewigkeitsaspekten hineinzugeraten. Also ein Märtyrer ist der Modernist schlechthin in der radikalen Vorgabe von die Glaubwürdigkeit für seine Modernität. Er fällt selber unter den Anspruch seiner eigenen Aussagen.
Ist der Märtyrer eventuell die Antwort auf den gescheiterten Avantgardisten? Die Avantgarde kann ja praktisch in der durch immunisierten Gesellschaft gar nicht mehr existieren. Ist ja weg. Doro, eine meiner, also die Mutter hier, sagte irgendwann, mein Film wurde abgelehnt, da und da. Da wurde sie auch abgelehnt, aber sie werden nach meinem Tod erst schätzen können, was ich gemacht habe. Das ist ein avantgardistischer Ansatz. Behaupte ich mal. Der Märtyrer setzt den jetzt aber eigentlich richtig in die Tat um, indem er eben sagt, scheiß drauf, mein Tod ist eigentlich erst die Vollendung des Kunstwerks, so ungefähr. Ist das so? Kann man so sagen? Ja, aber gerade in dieser durchimmunisierten...
Wir haben ja schon gesehen, wie schwierig die Verwendung des Terms Kunstwerk in diesem Zusammenhang ist, aber nur Disken nehmen diesen Term Kunstwerk ja nie in Anspruch. Also weder als Dadaist noch Surrealist. Bestenfalls den Werktypus selber als Orientierung einer Handlungsstrategie, aber nicht Kunstwerk. Das ist eben gerade nicht avantgardistisch. Der Avantgardist ist sozusagen einer, der nicht in der Lage ist, sich selbst dem Diktum des neuen, unerwarteten, überraschenden, ganz anderen zu unterwerfen, weil er selber noch zugucken möchte, ja, wie denn das aussieht, was er durch seinen Entwurf einer zukünftigen Biografie entwickelt hat. Ja, das ist sozusagen ein nicht vollendeter Religionsstifter oder Gläubiger oder wie auch immer, also Ewigkeitssüchtiger. Er zweifelt sozusagen noch daran, ganz sogar als Urheber seiner eigenen Tat in Frage zu kommen. Es gibt immer noch zu viel Unbekanntes darin. Deswegen möchte er eigentlich am Fernseher am besten dem erzeugten Untergang, dem Ende zusehen können. Ja, das ist bei einem Märtyrer nicht der Fall. Er ist ja reif und gewiss seiner Aussagen. Und hier in diesem Fall natürlich reif und gewiss, weil es sich um Offenbarungstexte, Offenbarungswissen über 1600 Jahre tradiert, die Bibel des 7. Jahrhundert, über 1300 Jahre tradiertes Wissen handelt. Also bei den 11. September Ewigkeitsstrategien. Die Frage ist, ob man in diesem Zusammenhang tatsächlich noch weiter auf den Avantgardisten als modernen Tätertypen ins Feld führen kann. Das ist sehr zweifelhaft. Ich würde doch lieber mal auf die Strategen übergehen, die sich kulturell längerfristig als die Avantgardisten bewährt haben, wie eben zum Beispiel die Märtyrer. Da gilt natürlich seit langem übertragen auf die Kunst, jemand ist umso glaubwürdiger in seinem Aussagenanspruch als Künstler, je mehr er ihm unterliegt, zum Beispiel im Hinblick auf die Wirkungen dieses Anspruchs auf ihn, je mehr er isoliert wird, je mehr er auf Widerstand, auf Ablehnung stößt, je mehr er in Dachböden bei durchregenden Decken mühselig unter einem Pappkarton geschützt, sich am Leben zu halten versucht, desto deutlicher wird für ihn eigentlich seine Auserwähltheit, beziehungsweise die Bedeutendheit seiner Aussage. Das ist ja auch individualpsychologisch durchaus verständlich. Das ist eben nicht nur ein Trick, und was die Aufklärer da sozusagen zustande gebracht haben, sondern zu enthüllen, da ist ein Trick der Selbsttäuschung, sogar noch billiger Art, das halte ich für nicht sehr, jedenfalls dem Gegenstand nicht sehr angemessen. In der Tat glauben wir an die Bedeutung dessen, was wir tun, im Grade des Unverständnisses, das wir dafür finden, weil ja das Unverständnis gerade ein Maßstab für die Neuigkeit, die Andersartigkeit, bisherige Verborgenheit und jetzige vielleicht Entborgenheit darstellt. Weswegen also die Künstler diese Attitüde der religiösen Märtyrer seit vielleicht dem Caravaggio als erstem historisch bekannten Großtäter in diesem Bereich, also Ende des 16. Jahrhunderts mit seiner berühmten Strandpromenaden-Mordserie in Erscheinung getreten ist. Das wurde dann verniedlicht durch die bürgerliche Gesellschaft in die Figur des armen Poeten oder des armen Irren oder des Poetenmodi, des Ausgestoßenen. Dass das Attitüden waren, die von den Künstlern und Ausnahmeurhebern selber als Biografieentwürfe durchgesetzt wurden, das wurde der bürgerlichen Gesellschaft schwer vermittelbar. Sie glaubte eher eine schicksalhafte Verelendung oder zu kurz kommen oder schlecht wegkommen oder was auch immer, also so eine Art von Schicksal eines Zeitgenossen in der damaligen Produktion. Der Märtyrer orientiert sich ja auf Erzwingungsstrategien des Absoluten in der jeweiligen Gegenwart als vollendete Zukunft. Sprache lässt sich das ziemlich gut, verschiedene Sprachen, vor allem Griechischen, sehr gut darstellen. Diese vollendete Zukunft in der Gegenwart ist eben die Erzwingung des Jetzt-Punktes, in dem alle Zeithorizonte zusammenfallen, weil die Aussage bedeutet, und sofort in alle Ewigkeit. Ja? Zum Beispiel Tausendjährigkeitserzwingungsstrategien von Speer und Hitler. Das, der Tendenz nach gilt es, sozusagen etwas als einen Lebensprozess zu seinem Ende kommen zu lassen, ihn stillzustellen im Tode. Wobei dann der Tod eben das Siegel dieser Ewigkeitsveranstaltung darstellt. Das ist sozusagen der Triumphalismus der Kulturhelden als Krieger, die im Akte der Konfrontation mit dem Gegner, sich wechselseitig dem Gegner und sich wechselseitig der Krieger im Ernst Jüngerschen Sinne, sich wechselseitig die ewige Dauer garantieren. Natürlich haben sie das noch bezogen auf die, auf das Gedächtnis ihrer Polis, auf ihrer Gesellschaft hin getan. In Wirklichkeit geht es wirklich um eine naturgeschichtliche Dimension der Auslöschung des Endes. Also, heute steht es ja wohl jedem frei, dass individuell unterschiedlich zu sehen, aber generelle Sichtweisen kann man schon ausmachen. Die einen sagen, soll diese Alltagsscheiße ewig so weitergehen, selbst wenn sie noch so interessant ist, ewig neue Schuhe kaufen, ewig nochmal ein Baguette zum Frühstück mit noch so delikaten Fleischsalat drauf, ewig nochmal vögeln und vor allen Dingen ewig nochmal das Ende des Vögelaktes zu erleben. Solange man es tut, glaubt man ja noch, es käme diesmal was anderes raus als der Erfahrung nach immer. Wenn es dann doch so ist, dass wir alles im Entwurf an der Biografie durchgespielt haben und immer da landen, wo wir sowieso schon waren, nämlich bei der großen Enttäuschung oder bei der Aussichtslosigkeit, etwas anderes zu erreichen, da kommt man dann auf die Ideen, die großen Kulturtaten als die großen erzwingungsstrategischen Hervorrufungen von Ewigkeit in der Zerstörung, der Destruktion, im Ende. Die Thematisierung des Endes in unserer kulturellen Tradition ist ja nichts anderes als eine Orientierung auf Ewigkeitsaspekte. Nichts ist so ewig wie der Tod oder wie das amerikanische Folklorist erscheint, Death is so permanent. Wie orientiert man sich darauf? Indem man halt, das war die alte Antwort, jeden Augenblick seines Lebens auf dieses Memento Mori, auf diesen Aspekt der Ewigkeit orientiert. Das heißt, sich also in jedem Augenblick, wo man auf dem Klo die Wischbewegung macht, wo man eine Treppe runterschreitet, wo man einen Schuh kauft und Marmeladenbrot isst, immer in der Perspektive der Ewigkeit steht. Und was wir Schauspieler nennen, im Sinne einer professionellen Erfüllung von Rollen, deren Erwartung nicht durch die vorgegeben wird, die sie tatsächlich spielen, sondern durch die, die ihnen dabei zusehen, nämlich durch das Publikum, heißt das, ein professioneller Schauspieler ist also jemand, der es fertig bringt, vorzumachen, wie jede kleine aktuelle Regung, der er fähig ist, ja, als Reaktion auf ein Geschehen, Dialog, sphärisches oder sonst was, wie auch als Akteur selber, jeden dieser Augenblick in dem großen Zusammenhang sichtbar zu machen, der eben als Erzwingung von Unsterblichkeit, von Ewigkeit, von göttlichem Himmel, Paradies, was immer steht. Beim Schauspieler normalerweise wird ja dieser Zusammenhang durch das Stück vorgegeben, in dem er auftritt. Aber der große Schauspieler ist nicht nur auf diesen Zusammenhang, den das Stück als Repräsentation für den großen Weltzusammenhang vorgibt, sondern auf den Zusammenhang, den er selber herstellt, mit seiner Existenz auf der Bühne. Das heißt, die Fähigkeit, was unser einer nicht kann, dieses Gehen, diese fünf Schritte, diese Handbewegung, diesen Blick, diesen mimischen Ausdruck, diese Drehung in einem solchen Zusammenhang der Orientierung auf Ewigkeit, ja, sozusagen auf Repräsentation der Ewigkeit in jedem Augenblick zu sehen. Die großen Schauspieler können jeden Moment, in dem sie irgendwo sichtbar werden oder der Wahrnehmung anderer ausgesetzt sind, mit der kleinsten beiläufigsten Geste den Bezug auf dieses Endziel sichtbar machen. Ja. Wenn ich mir dreimal am Tage auf den Kopf kratze, ist es eben so, wie es halt ist. Wenn ich vormachen sollte, wie das auf den Kopf kratzen als Ausdruck kritischer Reflexion, ja, meines Tuns und dem Subspezie Eternitatis oder dem Blickpunkt der Ewigkeit aussehen würde, wäre ich sofort nicht mehr in der Lage, mich da auf den Kopf zu kratzen. Ja. Weil ich das als unangemessen empfinden würde. Ich würde die Gäste des Kopfkratzens, Nadelbohrens, Hinternwischens als unangemessen gegenüber der Forderung nach Ewigkeit, Größe und Dauer empfinden. Der Schauspieler, ich würde dann sagen, wenn ich das herstellen will, dann muss ich Goethe zitieren oder Shakespeare zitieren, was dann wiederum lächerlich wird. Der Schauspieler kann eben gerade auf der Ebene der Alltagsäußerung diesen Bezug auf die Eternitas, auf die erzwungene Dauer, auf die märtyrerhafte Selbstbeglaubigung herstellen. Wenn ich also auf die Bühne, wenn ich im Zuschauerraum auf die Bühne gucke, sehe ich, dort reflektiere ich meine biografische Existenz in jedem Augenblick der banalsten Handlung, subspecie eternitatis, unter dem Gesichtspunkt der Erzwingung von Dauer, von Größe, von Ewigkeit, von Göttlichkeit, von paradiesischer Selbsterfüllung, von Selbstreflexivität etc.
Ja, gut. Können Sie ein Beispiel nennen, wo Sie das richtig erlebt haben?
Das muss ich Ihnen da, glaube ich, nicht in Erinnerung rufen.
Fassbinder war ein Regisseur, ja, verschiedene Filme, in denen sie selber vorkommen, unter genau diesem Gesichtspunkt, die Regie unter genau diesem Gesichtspunkt betrieb, und der sich selber als Märtyrer der Beglaubigung seiner eigenen Anforderungen, die er als Regisseur stellte, selber zu Tode brachte. Saufend, rauchend, Drogen nehmend, und vor allem durch die Exzessivität des Lebens. Ja. Das berühmte Motiv, ikonografische Motiv, also die Kerze, die da langsam runterbrennt, ja. Ja. Das Licht spendet durch die Selbstauslöschung und Selbstvernichtung. Und jeder hat gespürt, Fassbinder ist deswegen ein so außerordentlicher Regisseur, weil er es fertig kriegt, jeden Augenblick, den er da als Regisseur oder Schauspieler gar selber anderes zur Wahrnehmung präsentiert, genau unter diesem Gesichtspunkt zu bieten oder ihn eben zu erzwingen. Brutal, Hass zu erzwingen. Ja.
Die Bewusstwerdung.
Ja, Hass zu erzwingen. Ja. Ich habe das früher als Kind unter Militärs erlebt. Also zum Beispiel, ich bin ja noch Kriegskind, habe mehrere Monate in der Hauptkampflinie Oliver Neufahrwasser, Gotenhafen verbracht und habe mich da natürlich als orientiert auf bestimmte heutige Kulturtechniken ausbilden lassen. Und da erlebte man, dass die jungen Leutnants mit ihrer Pistole den Hilfsfreiwilligen gegenüber, die uns dann irgendeiner Weise auf der Ostsee bewegen sollten und so weiter, sich so verhielten, ja, dass sie sagten, Mensch, jetzt denk mal an die Ewigkeit, ja, dann kannst du es. Und es war in der Tat so, dass schier unglaubliche Dinge sind da passiert, weil diese jungen Kerle, das, was sie da taten, dort unter dem Aspekt der, sagen wir mal ruhig, Wagnersch gedachten Realpräsenz des Absoluten durchzogen. Also, vorhin hast du gesagt, dass einer von den Trainern, Jürgen Höller, der Verkaufstrainer oder Regisseurin der Selbsterzeugung von Zeitgenossen als Börsianer, dass der sich mit dem Rücken in Gelee und Glasperlen gelegt hat. Also, das ist ja auch nichts anderes als eine solche Begründung. Ja, für die Letztgültigkeit sozusagen oder Letztmaligkeit begründet ja den Aspekt von Einmaligkeit. Man kann ja nicht planen, etwas einmalig zu machen, das geht nicht. Sondern man kann ja planen, sondern es im Bewusstsein der Letztmaligkeit tun. Und dann wird es einmalig. Ja, das ist der Haken. Diese Einmaligkeit zu erreichen durch das Bewusstsein der Letztmaligkeit. In der Tat, wenn Sie Künstler sehen als Schauspieler, wir haben eigentlich immer den Gedanken, und jetzt hört er auf und nie wieder. Das ist das letzte Mal, noch einmal und dann nie wieder. So, alles endet und man muss aufpassen, dass man es noch einmal mitbekommt, weil man es nie wieder sehen wird. Beim Theater natürlich ohnehin, weil es ja tatsächlich als wahrnehmbares Ereignis nie wieder so vorkommen wird, selbst wenn sich alle bemühten, es eins zu eins zu reproduzieren. Also Einmaligkeit als Letztmaligkeit. Letztmaligkeit ist ja gerade das Bewusstsein der Orientierung auf Eternitas, auf Paradies, auf himmlische Zustände der Ewigkeit und des erzwungenen Absoluten.
Gibt es mehrere Perspektiven der Letztmaligkeit? Also vielleicht schwierig ausgedrückt, also auf der Bühne an Letztmaligkeit zu denken, bedeutet ja, jetzt diesen Moment, jetzt wo die gucken, jetzt wo es passiert, Viertel nach acht rauskommen durch die Türe, letztmalig, und jetzt kommt mein Text. Ja. Oder gibt es auch eine Letztmaligkeit, in dem ich eigentlich zwar rauskomme, irgendjemand schiebt mich raus, der Inspizient schiebt mich raus, und ich bin letztmalig bei mir angekommen. Und mach, es gibt es da Perspektiven der Letztmaligkeit? Also weil ich glaube, dass das im Atheismus eine Rolle spielen könnte.
Ja, das ist natürlich auch von allen gesehen worden, die sich damit beschäftigt haben. Sagen wir mal, als Bühnenautor hat sich am meisten Beckett damit beschäftigt. Denn Beckettsche Figuren auf der Bühne agieren ausschließlich unter dem Aspekt der Letztmaligkeit. Beckett hat ja seine gesamte literarische Produktion eigentlich auf das Sichtbarmachen dieses letzten Moments ausgerichtet. Und wenn er vom letzten, da kommt dann als Philosoph ganz groß raus, der ist ja besser als Wittgenstein, sozusagen, wenn er von der Letztmaligkeit dann ausgeht, heißt das, es muss etwas davor geben. Also gibt er dem Schauspieler auf der Bühne eine Paraphrase zu sagen, ja, die das davor, vor dem letzten verstummen Ende etc. darstellt. Aber alles, was er dann in der Sukzession der Schritte, der Verfolgung der Schritte bis zum Ende macht, ist seinerseits schon wieder letztmalig, ja, weil es alles sozusagen auf derselben Ebene sprachlichen Materials nur wiederholt wird. Und zu wiederholen ist die menschlichste Strategie der Erzeugung von Ewigkeiten. Alles, was wir Geläufigkeit, Vermögen, Können nennen, beruht ja auf Wiederholung. Und alles, was wir Glück nennen, beruht auf Wiederholbarkeit. Ja, also von Nietzsche, alles Glück will Ewigkeit oder das Ewigkeit wollen, ist das Glück erzeugen durch die Wiederholung. Nichts durch. Anders können wir es ja gar nicht. Und wenn man auf der Bühne so weit kommt, dass es reicht, ein paar Paraphrasen des vor dem Letzten wiederzugeben und die zu wiederholen, stundenlang, beispielsweise in der Strategie der Musiker, die das ja am besten können, das ist deswegen ja auch am einfachsten, das Absolute in Gestalt der Musik niederzuzwingen auf unsere Lebensdimension, dann weiß man, was es eigentlich heißt, ein Profi zu sein. Ein Profi auf der Bühne ist jemand, der etwas beliebig sogar wiederholen kann. Ja? Während bei mir ein inneres Drängen, ein Anlass, ein sehnsuchtvolles sich orientieren auf notwendig ist, ja? Ich will es immer nochmal, Mama, nochmal Bonbons, nochmal krokant, würde ich in meinem Falle sagen, ja, Blätterteig krokant. Noch einmal, da würde es dann doch immer auf der Motivationsseite eines Bedürfnisses, eines Wunsches bedürfen, mich damit nun lustvoll zu beschäftigen. Der Profi braucht das nicht. Der Profi ist jemand, der etwas ohne einen solchen Anlass der Eigenmotive reproduzieren, wiederholen kann im Sinne des Versprechens von Glück. Ja? Deswegen gibt es in vielen der Godard-Filme Szenen, in denen Schauspieler nur simple Akte der Präsenz wiederholen, also rein geläufig vorführen und man das Gefühl gewinnt, und das würde ich jetzt gerne die nächsten 30 Jahre sehen. Ja? Das ist dem Motiv unserer Erfahrung in dem interkulturalen Meer ja gesehen, in Wellenbewegungen. Wir gehen heute an den Ozean und sagen, und das jetzt, ja, die nächsten 60 Jahre. Und die Sonne geht auf, und die Sonne geht unter, und der Wind pustet, der Wind schläft ein, und der Sand kräuselt sich, und der Sand liegt still, der Sand ist nass, der Sand wird trocken, auf alle Zeiten. Ja. Kulturelle Motivation für Großtaten, für das Kulturheldentum, mit dem ich ja hier mich also grundlegend mal beschäftige, mit den großen Tätertypen, ruht eigentlich nichts auf nichts anderem, wenn es professionell ist, als in der Ermöglichung der ewigen Wiederholung. Um möglichst das Gleiche, aber jetzt nicht im philosophischen Sinne, wie Nietzsche das ausgedrückt hat, sondern auf der Ebene der Wahrnehmbarkeit, rein ausgehend von unserer neurophysiologischen Beschaffenheit. Und wenn heute Theatervorstellungen leicht mal 5-6 Stunden dauern können, dann sollten sie eigentlich nicht als eine solche Zeiteinheit empfunden werden, weil in diesen 5 Stunden mindestens 3 Stunden aus bloßer Wiederholung der immer gleichen Bewegungen bestehen. Des Gästenrepertoires, der Artikulation, der musikalischen Paraphrasierung, ja, als Summen oder wie immer.